Und wir begrüßen unsere Gäste hier im Studio, Josch und Juli vom Peaceboat-Projekt. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Das Peaceboat, was ist das Friedensboot eigentlich und was habt ihr aus Tübingen damit zu tun?
Also genau, ich kann gerne was dazu sagen, was das Peaceboat eigentlich ist. Und zwar eine japanische NGO, schon 1983 gegründet, also verhältnismäßig alt, finde ich. Und die Ursprungsidee war, mit einem Schiff quasi andere asiatische Länder in dem Gebiet anzufahren, die Häfen anzufahren und dort in Dialog zu treten mit den Menschen dort und dann eben Dialog herzustellen zwischen den Japanerinnen an Bord und den Menschen dort, weil eben viele asiatische Länder eben auch kolonisiert wurden von Japan. Genau, und die Idee war, Versöhnung da zu schaffen. Und das ist dann über die Jahre hinweg gewachsen. Mittlerweile machen sie eben Weltreisen, reisen in verschiedene Gebiete, die mal Konfliktgebiete waren oder immer noch sind, machen dort Projekte, genau, und haben auch eben viele Verbindungen zu internationalen Organisationen, zum Beispiel eben auch zum Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen, genau, und sind da irgendwie als haben da speziellen Beraterstatus. Genau. Soll ich erstmal so viel dazu?
Und also wir sind dazu gekommen, weil wir hier an der Universität Tübingen am Institut für Politikwissenschaften den Studiengang Master Friedensforschung und internationale Politik studieren. Und das war ein Angebot bei uns, eben an der Universität ein Seminar zu machen zur Friedenspädagogik, zur deutschen Geschichtsaufarbeitung und dann eben auf diesem Peaceboat mitzufahren. Das Projekt gibt es seit 2005 und war da eigentlich einmalig geplant. Und dann ist das aber so gut angenommen worden, sowohl vom Peaceboat als auch von den Studis, dass das weitergeführt wurde und jetzt alle 2 Jahre eben eine Exkursion stattfindet, wo wir waren so 16 Leute oder so ungefähr, glaube ich. Und genau, wir sind dann wir arbeiten in dem Seminar vorher eben was zu Geschichtsaufarbeitung, Versöhnungsarbeit und sind dann auf das Peaceboat gegangen und haben da das war sozusagen unser großes, warum wir da waren, dass wir eine Präsentation gehalten haben, eben über deutsche Geschichtsaufarbeitung und dann da mit den Passagieren ins Gespräch gekommen sind. Und aber dann in den Häfen auch immer hatten wir quasi unser eigenes Programm, was wir uns auch selber zusammengestellt haben größtenteils und haben dann Organisationen vor Ort getroffen, die in den Häfen halt auch Versöhnungsarbeit machen. Und das war quasi ja Teil unseres Studiengangs, dass wir dann da waren.
Wie lange wart ihr unterwegs?
10 Tage ungefähr.
Also ja aber 8 Tage an Bord, oder?
Genau.
Und vorher halt in Nordirland, so privat.
Und seit wo, wie war die Route?
Wir sind selber in Belfast gestartet. Da sollte das Peaceboat eigentlich anlegen, aber weil da noch nicht ganz klar war, ob jetzt der Brexit kommt oder nicht und ob die Schiffe dann halt da anlegen können oder nicht, wurde das gecancelt vom Peaceboat selber. Und dann sind wir ja quasi privat als Teil der Exkursion da schon hingefahren. Und dann sind wir in Glasgow aufs Schiff gegangen und sind dann über Barcelona, Lissabon und Marseille. Andersrum, Lissabon, Barcelona, Marseille. Genau, dann bis Marseille und von da aus dann mit dem Zug wieder zurück nach Tübingen.
Nochmal vielleicht zur Vorbereitung. Was lief da alles? Wie habt ihr euch vorbereitet auf diese Zeit an Bord und auch diese Form der Erinnerungskultur?
Ja, also es war eine sehr lange Vorbereitung tatsächlich. Wir hatten eben dieses Vorbereitungsseminar. Da haben wir dann jeweils die Häfen, die wir besuchen werden oder die Orte in Vorträge gepackt und dann eben die jeweilige Konfliktgeschichte aufgearbeitet, Fragen dazu gestellt und so weiter. Und eben auch Japan selbst nochmal, obwohl wir natürlich Japan nicht besucht haben, aber eben so ein bisschen Japan an Bord hatten. Wir haben aber auch uns versucht, so ein bisschen über Waffenverkauf und so zu finanzieren. Das lief auch noch nebenbei.
Waffeln, nicht Waffen.
Ja, genau. Waffles for Peace.
Ja. Hat aber viel für Verwirrung gesorgt.
Ja. Was lief noch?
Genau, also wir haben im Seminar natürlich, weil es ein Unisemi war, zum Teil so ein bisschen theoretisch über die verschiedenen Arten der Aufarbeitung von Gesellschaften, also dass es Gesellschaften gibt, die erstmal versuchen, alles zu vergessen und dann halt bis hin zu, dass es wirklich aufgearbeitet wird und Versöhnung halt wirklich stattfinden kann. Genau, und dann also auf das Boot selber, unsere Dozentin Dagmar hat immer nur gesagt, also auf das Boot selber kann ich euch eigentlich nicht vorbereiten. Es ist so ein außergewöhnlicher Ort einfach und hat immer nur auch Geschichten erzählt und wir waren, dachten uns die ganze Zeit nur, was zur Hölle passiert da?
Ja, also es war immer sehr mysteriös, glaube ich, für uns alle, bis wir dann tatsächlich an Bord waren und dann wurde es irgendwie ein bisschen klarer, aber wir wussten nicht so wirklich, was uns erwartet und das kann man auch, glaube ich, nicht so richtig einem vermitteln.
Was hat euch motiviert, da mitzumachen?
Boah, das ist eine wirklich gute Frage. Also bei mir war es, glaube ich, tatsächlich schon, als ich mich für den Studiengang entschieden habe, dass ich es also an sich sowieso cool fand, dass wir mehrere Exkursionen auch machen können. Und ich fand es ehrlich, also auch deswegen habe ich mich dann am Ende auch angemeldet, weil also wir studieren Friedensforschung und das ist immer so ein bisschen abstrakt und kann auch in den Seminaren, also unsere Seminare sind echt super, aber man hat natürlich immer so ein bisschen dieses wissenschaftlich Abstrakte da drauf liegen. Und ich fand es halt wahnsinnig spannend, dann wirklich mal mit Leuten zu reden, die halt aktiv Friedensarbeit machen und Versöhnungsarbeit machen und halt auch in Ländern, also gerade Belfast war super spannend. Das ist ja ein Konflikt, der eigentlich immer noch ein Stück weit aktiv ist oder jetzt gerade leider wieder wird. Und das war natürlich super spannend, das mal so on the grounds zu sehen, dann quasi, was wir immer so ein bisschen abstrakt halt lernen oder uns damit beschäftigen. Das hat mich persönlich motiviert.
Ja, bei mir war es ähnlich, denke ich. Also als ich mich beworben habe auf den Studiengang, wusste ich davon tatsächlich noch nichts. Ich habe einfach nicht so wirklich darüber gelesen. Dann wurde es eben vorgestellt am Anfang in der Einführung und dann klang es sehr spannend. Und es war ja auch lange Zeit nicht so klar, wo die Route oder quasi an welchem Teil der Route wir zusteigen. Einmal war die Idee, dass wir in Japan selbst oder nach Japan fliegen irgendwie und dort die Route mitmachen, um die Inseln da herum. Das wäre natürlich nochmal viel teurer gewesen, aber auch viel spannender. Also je nachdem,
wie man sich.
Ich hätte es sehr interessant gefunden, aber wie es jetzt am Ende geworden ist, war es super und interessant, genau.
Wie war der erste Moment dann an Bord?
Okay, super aufregend. Ich glaube, wir sind wie so eine große schnatternde Menge da irgendwie rübergelaufen. Also ganz viele wussten, dass wir kommen, weil wir so als die Expert Guest Speaker angekündigt wurden. Was für uns halt, also wir sind halt ganz normale Studis und das war für uns schon so ein bisschen so ein okay, Hilfe, was wird hier von uns erwartet? Und dann sind wir da rübergelaufen und ganz viele Leute haben uns halt begrüßt und wollten auch, also irgendwie sofort mit uns irgendwie in Kontakt treten. Und wir dachten uns aber die ganze Zeit, oh Gott, wir sind erstmal auf diesem Schiff und wir wissen überhaupt nicht, was wo ist und wer ihr eigentlich seid und wer wir sind. Und ich glaube, der Punkt, wo alle irgendwie so ein bisschen runtergekommen ist, war, als wir in unsere Kabinen gekommen sind und wir dachten, wir hätten so innenliegende Kabinen und dann haben wir gesehen, dass wir ein Fenster haben und das war dann so kurze, totale Freude. Und danach war es, glaube ich, so ein bisschen, das war so der Höhepunkt quasi und danach wurde es ein bisschen ruhiger. Und das war aber auch, also Leute sind halt direkt auf einen zugekommen, konnten zum Teil auch kein Englisch, sondern nur Japanisch und haben versucht halt irgendwie mit uns zu kommunizieren und ich glaube, wir waren alle einfach nur super überfordert in dem Moment.
Das war echt ein Moment der Erleichterung, weil wir tatsächlich vorher auch ziemlich Stress hatten, generell an Bord zu kommen. Also da gab es in Glasgow Probleme mit den Taxen. Dann sind wir da irgendwie noch am Hafen rumgerannt, haben das Schiff gesucht. Irgendwann haben wir es dann gesehen und ich weiß, standen wir dann in der Schlange und so. Und als ich dann zumindest war bei mir so, als ich an Bord war, war es einfach wirklich Erleichterung, dass wir es geschafft haben. Auch einfach, ich hatte einen Koffer, der schon so lediert war und den habe ich da gefühlt kilometerlang gezogen, fast auseinandergefallen und dann einfach an Bord war dann, okay, jetzt haben wir es geschafft und es liegt nicht ohne uns ab.
Ja. Und was war das für ein Schiff, so ein ganz normales Kreuzfahrtschiff?
Wie groß? Ein sehr kleines Kreuzfahrtschiff. Also wir dachten erst so, okay, wow, das ist riesig und dann haben wir es irgendwann mal halt in einem Hafen, ich glaube dann im nächsten Hafen in Lissabon neben richtigen Kreuzfahrtschiffen gesehen und dachten uns so, oh, wir sind da hinten, dieses ganz, ganz winzige, also wie lang ist, ich kann es gar nicht einschätzen.
Ich habe sogar rausgesucht, 205 Meter lang, also ist tatsächlich, man kann sich das jetzt nicht wie die Queen Mary vorstellen, auch nicht vom Luxus her. Also es ist eher, ich weiß nicht, wann das in den 80ern vielleicht gebaut wurde. Es hat auch so ein bisschen den Flair Mich hat so etwas an das Shining Hotel erinnert, manchmal, okay, wow, auch in diesen Gängen. Aber also es hatte was, aber natürlich viel kleiner und älter. Genau. Tatsächlich wollen sie ja umsteigen auf dieses Eco-Ship, und die Frage kommt sicher auch noch. Also ein Solarschiff, wo dann das meiste auf erneuerbare Energien irgendwie basiert oder basieren soll. Bin ich sehr gespannt, wie das dann wird. Also das Projekt ist irgendwie angelaufen. Problem ist, dass sie dafür, um das zu finanzieren, aber ein zweites, also auch kleineres, aber eben normales Kreuzfahrtschiff auch chartern, was ich so ein bisschen, naja, vielleicht nicht so die beste Strategie finde, weil das erhöht natürlich erstmal den CO2-Ausstoß. Aber gut, ja, das noch irgendwie so als Nebeninfo.
200 Meter ist aber schon auch groß, und dann gibt es da, aber die Leute gehen bewusst dahin, um sich auch mit Erinnerungskultur auseinanderzusetzen, also, und fahren damit um die Welt und...
Ja, also es gibt auch so eine Global University, heißt es, an Bord, wo eben sich Leute auch direkt, vor allem junge Leute, auch einschreiben, um eben diesen Bildungsaspekt sozusagen der Reise mitzumachen. Es gibt aber auch Leute an Bord, die einfach nur eine Kreuzfahrt machen wollen. Und das war eigentlich ganz spannend, auch so in den Gesprächen, die wir hatten, dass da halt, dass man wirklich auf Leute trifft, die einfach quasi eine Kreuzfahrt machen wollten. Und das Peace Boat ist relativ bekannt wohl in Japan, weil die auch so eine Aktion haben, dass man, wenn man sich das als junger Mensch halt nicht leisten kann, dass man sowieso über diese Global University bessere Konditionen kriegt. Und dann kann man so Plakate kleben. Und je mehr Plakate man eben als Werbung geklebt hat, desto billiger wird die Reise für einen. Und deswegen kennen in Japan anscheinend ganz viele Leute das Peace Boat einfach von diesen Plakaten, die überall kleben. Und darüber kommen dann natürlich auch Leute dahin, die einfach eine Kreuzfahrt machen wollen. Und das ist wohl billiger, haben wir gelernt, als die andere japanische Kreuzfahrtgesellschaft, die es gibt. Und die Leute werden dann aber natürlich auch damit konfrontiert. Und das war ganz spannend, dass man dann teilweise auch in Gesprächen halt Leute hatte, die meinten, ja, eigentlich, wir wollten nur eine Kreuzfahrt machen und jetzt reden wir plötzlich über japanische Kriegsverbrechen. Hätte ich nicht gedacht, dass mir das nochmal passiert in meinem Leben. Und die sich dann aber auch durchaus darauf eingelassen haben. Also ich denke, es gibt wahrscheinlich auch Leute an Bord, die versuchen damit dann gar nichts am Hut zu haben und irgendwie nur sich zu sonnen und die Ausflüge zu machen. Aber es ist schon auch, die Ausflüge an Land sind alle eigentlich darauf ausgelegt, dass es eben, dass auch die, also wir hatten, wie gesagt, unser eigenes Programm, aber auch die anderen haben eben zum Beispiel auch Orgas vor Ort getroffen und Kulturvereine und was weiß ich. Also es ist schon so darauf ausgelegt.
Aber klingt nach einer guten Mischung, dass es eben nicht nur das total interessierte Publikum ist, sondern auch so zufällige Konfrontation oder ein Reinschnuppern möglich ist. Ja. Was habt ihr vielleicht, bevor wir dann nochmal konkretes Programm von euch auch angucken, aber über japanische Erinnerungskultur gelernt dabei? Wie unterscheidet die sich vielleicht auch von europäischer?
Ja, es passt ganz gut. Ich war in der Japan-Gruppe. ja, da gibt es tatsächlich große Unterschiede, weil Japan, also quasi im offiziellen Erinnerungsdiskurs, ist Japan sehr auf diese Opferrolle gemünzt, oder das wird halt hervorgehoben, die Atombombenabwürfe Hiroshima und Nagasaki, während die Kriegsverbrechen, die Japan eben verübt hat, auf dem asiatischen Kontinent vor allem, ja, mehr oder weniger immer noch entweder ganz unter den Tisch gekehrt werden oder geschönt werden. Es geht so weit, dass das selbst in Schulbüchern quasi, ja, das hat dann irgendwie einen Absatz oder so zu einem großen Massaker, und das wird auch nicht Massaker genannt, sondern Zwischenfall, solche Dinge. Und dann ist die Diskussionskultur anders, also wurde uns auch immer so erzählt, dass weniger, dass Widerspruch oder Meinungsverschiedenheiten auf Ablehnung stoßen und man das eher vermeidet in Familie, in Freundschaften. Ist bei uns jetzt auch oft so, aber dort ist es, glaube ich, einfach drastischer, dass das gar nicht, das wird dann gar nicht thematisiert. Ja, erstmal so viel dazu. Ja.
Ich fand es krass, dass wir, als wir an Bord waren, also dann halt mit den jungen Leuten da geredet haben und gegen Ende dann also wir haben halt auch viel über, wie gesagt, deutsche Aufarbeitung geredet. Und dass also eine Studentin dann auch wirklich angefangen hat zu weinen in dem Raum und meinte, sie hat noch nie was vom Massaker von Nanjing gehört, wo eben japanische Truppen, das war sogar kurz vor Beginn des Zweiten Weltkriegs, nach
1937,
hervorragend, nach China gefahren sind, nach Nanjing, und eben über Tage hinweg systematisch Leute umgebracht haben. Und sie meinte, sie hat davon noch nie was gehört. Sie ist total schockiert, dass sie jetzt eben auf dieser Fahrt erst hört, dass Japan halt wirklich auch Täternation war Und also die ist da wirklich, wie gesagt, die ist total zusammengebrochen, hat angefangen zu weinen und meinte, sie findet das ganz furchtbar, dass sie darüber nie was gelernt hat, weil es ja total wichtig auch für ein Selbstverständnis ist. Und das war, glaube ich, so der Moment, wo ich mir dachte, okay, krass, das ist wirklich super unterschiedlich, wie damit umgegangen wird. Also Deutschland und Japan auf jeden Fall. Das war so, glaube ich, mein prägendster Moment, wo ich mir dachte, okay, krass. Also ich glaube.
Heißt es, wird überhaupt nicht in der Schule thematisiert auch? Oder in solchen?
Doch, schon, aber nicht so wie bei uns, wo, ich weiß nicht, dann eine komplette 9. Klasse Geschichtsunterricht hat man dann eben den Zweiten Weltkrieg oder halt vor allem die Zeit davor. Ja, wie gesagt, das wird schon jetzt angesprochen, aber auch nur dann bestimmte Sachen. Dieses Nanjing-Massaker wird mittlerweile wohl behandelt. Tatsächlich hat jetzt er ist noch Ministerpräsident, Shinzo Abe,
Ich will jetzt zurücktreten.
Aber. Genau, er will jetzt zurücktreten. Der hat das dann tatsächlich wieder zurückgefahren, weil er meinte, ja, Kinder sollten Nationalstolz lernen und es sei ja Nationalscham, wenn man eben über die Täterschaft von Japan lernt. Dann gibt es eine große Sache sind die sogenannten Trostfrauen, das ist allein schon ein Euphorismus, wo eben Japan in den Kolonien und die japanische Armee vor allem Kriegsbordelle eingerichtet hat, also ein ganzes System und Netzwerk und dort, ich glaube, bis zu 200 Frauen und Mädchen irgendwie reingeworfen hat und systematisch ja, vergewaltigt, gefoltert, auch getötet hat. Und das ist tatsächlich etwas, was gar nicht so wirklich thematisiert wird. Also es fällt irgendwie dann komplett weg. Und die auch keine Reparationszahlung oder Entschuldigung offizielle gibt es da, wenn dann nur so ganz punktuell.
Ja, es gab irgendwann mal, Abe hatte einmal einen Punkt, wo alle meinten, es kommt eine Entschuldigung schon so ein bisschen in die Nähe. Es wurde anerkannt, dass es das gibt, dass es das gab, so rum. Aber es gab genau nie eine offizielle Bestätigung oder eine offizielle Entschuldigung. Und die Frauen haben halt auch nach wie vor wurden nicht dafür entschädigt. Und es gibt ein Denkmal in Seoul, glaube ich, dazu.
Ja,
genau. Und da gibt es auch jede Woche halt Proteste. Und das wurde dann auch ein bisschen später von Abe halt als Schande im Endeffekt bezeichnet, dass die Frauen da halt demonstrieren und genau das.
Ja. Ja, und zu den Denkmälern, also in Japan ist tatsächlich so, wo wir hier quasi die KZ-Gedenkstätten und so haben, haben die so etwas Vergleichbares nicht. Die haben stattdessen, also es gibt so einen Schrein, ich habe gerade den Namen vergessen, der relativ berühmt ist, wo eben auch Kriegsverbrecher noch geehrt werden. Und der wird auch nicht nur besucht von irgendwelchen Nationalisten, sondern auch eben von Abe selbst. Da gab jetzt sogar, ich weiß nicht, ich glaube, ob er persönlich da war, das war jetzt vor ein paar Wochen sogar wieder, immer auch wieder Minister, Ministerinnen aus seinem Kabinett, die diesen Schrein besuchen. Ne? Und das ist schon auch eine Kontroverse, aber also das wäre hier in Deutschland ja nicht denkbar, dass Frau Merkel irgendwie, also es gibt ja auch nicht so eine Art Gedenkstätte, aber genau, es ist doch einfach sehr anders.
Über welchen Zeitraum hat sich das denn dann die Kolonialmacht Japan auch abgespielt? In welchem, auch im räumlichen, also Zeitraum und auch in welchen Ländern überall?
Also ich glaube so ab Anfang 20. Jahrhundert, so 1905 bis 1910, da haben sie angefangen, quasi sich imperialistisch so auszubreiten und dann eben auch diese Expansionspolitik. Ich glaube, also Kaiser Hirohito, der immer auch so eine Schlüsselfigur in der ganzen Geschichte da spielt, glaube ich, 1912 oder so kam der an die Macht. Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Und der war ja eben umgeben von von der rechtsnationalen Generälen und die haben diese Politik vorangetrieben. Genau, und die Kolonien haben dann, ja, eben auch bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs, also die wurden dann nach und nach natürlich, sind vorher schon gefallen, aber haben die bestanden. Und also das Kaiserreich war da relativ groß, hat sich viel ausgebreitet, also es war am Anfang die Mandschurei, also eben Teil irgendwie von China, wo sie auch dann diesen geflohenen chinesischen Kaiser da so installiert haben als Marionette, Korea eben, Thailand fällt mir noch ein, also wirklich viele Gebiete dort, so in dem Zeitraum. Und dann haben sie eben, dann Nanjing war auch damals die Hauptstadt von China und 1937 sind sie eben dort eingefallen, um ganz China zu unterwerfen. Genau, es hat nicht ganz geklappt, aber das, der Plan war eigentlich, Asien da komplett zu erobern. Und genau, die standen ja auch im Bunde eben mit Nazi-Deutschland.
Also Kolonialisierung im 20. Jahrhundert, nicht wie Spanien oder Portugal oder England, war schon Jahrhunderte vorher. Inwiefern beeinflusst du, wenn man so diese politische Situation sich so anguckt und die Lesart auch von hohen Politikern, wie weit beeinflusst das Standing von der Peace Boat Organisation? Oder gibt es da nicht vielleicht auch Konflikte oder wird man dann kommt in so eine Rolle, dass man da auch als quasi Schandfleck auch bezeichnet wird? Gab es da das auch?
Also so eine konkret weiß ich es nicht, aber ich bin mir sehr sicher, dass es so ist, weil eben auch Journalisten, Journalistinnen, die die Täterschaft von Japan aufarbeiten, immer als Verräter und also auch Volksverräter, wie das auch jetzt hier so ein Begriff immer mal wieder ist, bezeichnet werden. Und ich denke, das ist schon problematisch auch.
Ja, aber ich glaube, über das Peaceboat selber, also haben wir zumindest nicht mitbekommen, dass es da jetzt, dass die irgendwie angegriffen worden wären. Vielleicht auch, weil sie tatsächlich ein zu gutes Standing tatsächlich haben. Wie gesagt, dieser Beraterstatus bei der UN etc. Haben auch häufiger mit den Hibakusha zusammen Aktionen. Also die Hibakusha sind die Überlebenden von Hiroshima und Nagasaki. Und die sind eben in Japan mittlerweile eben sehr geachtet. Das war ja auch nicht immer so. Und darüber, glaube ich, haben sie dann, also ist es wahrscheinlich auch schwierig, das Peace Boat eben als eine der großen Organisationen mit den Hibakusha zusammen anzugreifen, könnte ich mir vorstellen, aber das wissen wir tatsächlich nicht genau. Und sonst gab es, also wir haben halt viel diese Diskussion eben dann auf dem Boot mitbekommen, dass halt auch Leute, die, wie gesagt, nicht per se aufgrund dieser Friedensbewegung an Bord waren. Es gibt einen Artikel, halt so einen Friedensartikel in der japanischen Gesellschaft, in der japanischen Verfassung, den Shinzo Abe jetzt eben auch streichen wollte. Also auch, dass die japanische Gesellschaft keine Armee haben darf. Und das war halt eine Riesenkontroverse und da haben wir auch mit vielen älteren Leuten eben drüber geredet und hatten da halt so diese Diskussion, aber halt im Rahmen dieses Peace Boats ja dann wieder, wo man gemerkt hat, okay, es gibt aber eben sehr unterschiedliche, also es gibt Leute hier, die total die Friedenshippies sind, so wie wir irgendwie, und dann gab es halt die Leute, die gesagt haben, nein, wir brauchen eine Armee, was sind wir denn für ein Staat, wenn wir keine Armee haben, und wir saßen da und dachten so, wir finden es eigentlich ganz gut. Also das war, genau, da hat man schon gemerkt, dass man sehr, sehr unterschiedliche Pole natürlich auch in der Gesellschaft hat. Genau, aber ich glaube, das Peace Boat selber ist vielleicht entweder zu klein oder zu mächtig, je nachdem, um es anzugreifen.
Was habt ihr denn mitbekommen, was die japanischen Gäste auf dem Boot über europäische Erinnerungskultur wussten?
Also genau, bei dem Vortrag, also als wir quasi den Vortrag über unsere Erinnerungskultur irgendwie gehalten haben, mich hat beeindruckt, mit was für Detailwissen die aufgewartet sind in den Nachfragen dann, also die Q&A, wo sie dann irgendwie Dietrich Bonhoeffer hat jemand gefragt nach der Person, oder dann hat eine Dame auch eine Frage zu Martin Bormann gestellt, also Namen, die jetzt auch ja nicht alle von uns vielleicht sogar, oder hat schon das irgendwie vielleicht einordnen können. Aber das hat mich beeindruckt, dass die wirklich sehr informiert waren, oder einige von denen. Und dann spezifisch auch zur deutschen Geschichte. Und das ist dann seltsam, weil dann in der eigenen Geschichte wieder dann Lücken halt sind. Ne? Und es ist ja auch oft das Argument gefallen, oder das habe ich zumindest gehört einmal im Gespräch, ja, das ist super, wie wir das machen in Deutschland mit der Aufarbeitung und so, aber das ist halt Deutschland und wir sind Japan und wir sind anders. Ne, und das hat dann schon auch ausgereicht für, als Begründung. Und ja, auch beeindruckend. Also erstmal das Detailwissen ist mir aufgefallen.
Ja, also ich fand es, genau, es hat sehr geschwankt zwischen ja wirklich so unglaublich detailliertem Wissen und dann Leute, die auch das erste Mal sich damit halt auseinandergesetzt haben und dann auch sehr allgemeine Fragen gestellt haben, aber eben wahnsinnig dieses Interesse hatten. Also klar, sonst wären sie auch nicht zum Vortrag gekommen, aber genau, es war, ja, sie waren alle super interessiert und auch viel, dass man zum Beispiel auch morgens beim Frühstück schon dann Leute sich neben einem gesetzt haben, man hat gerade so den ersten Kaffee getrunken, meinen, hallo, können wir jetzt noch über deutsche Geschichtsaufarbeitung reden? Und man denkt sich so, oh, klar. Und da war wirklich, also die haben es wirklich genutzt, dass wir an Bord waren sozusagen, und haben sich da ja, von ich habe irgendwie überhaupt keine Ahnung bis hin zu ich habe diese super spezifische Detailfrage, war eigentlich alles dabei. Mhm. Und also wir hatten einen dabei, da haben wir auch das ein bisschen mit dieser Diskussionskultur ein Stück weit mitbekommen. Der hatte eine Frage gestellt bei unserer einen Session auch an Bord und wir haben nur gemerkt, also der hat auf Japanisch gefragt und wir haben gemerkt, dass der ganze Raum irgendwie, dass sich die Stimmung geändert hat und dass es so, also Leute sich auch so was, also so komisch angeguckt haben und wir haben halt, wir mussten immer auf die Übersetzung warten, also wir hatten Übersetzerinnen da und dann kam irgendwie die Übersetzung, war dann eigentlich nur so ein, ja, also er hat gefragt, ob Deutschland nicht auch durch den europäischen Integrationsprozess da natürlich ein bisschen abgefangen wurde. Und das war aber eine wahnsinnig lange Rede von ihm. Wir dachten uns, okay, und dann haben wir die Frage halt beantwortet und es wurde auch zurückbeantwortet und er war offensichtlich nicht zufrieden und ist gegangen. Und dann hat uns später eben die Übersetzerin, als wir dann einfach mal abends mit ihr zusammensaßen, meinte sie, ja, der hat wohl, also der hat sich wohl super aufgeregt und sehr gegen uns gewettert und irgendwie auch über also dass Deutschland im Endeffekt ja, ach, ich weiß gar nicht mehr, wie das genau war, aber also hat sich wahnsinnig darüber also hat uns quasi sehr angegriffen in dem, was wir gesagt haben. Und da waren eben alle dann so, was, okay, er greift die an, das geht doch nicht, weil das sind ja die Gäste und außerdem ist das halt, man greift niemanden einfach so direkt an. Und es wurde dann auch, um das halt gar nicht erst hochkochen zu lassen, von den Übersetzerinnen sofort eben an uns nicht weitergegeben sozusagen. Und alles, was er gesagt hat, was wohl zum Teil wirklich harte Sachen waren, wurde dann auf so einen europäischen Integrationsprozess quasi runtergebrochen. Und da haben wir uns im Nachhinein, dachten wir auch so, okay, krass, wir werden es ja, also wir kennen das ja sozusagen, dass man wirklich auch hart diskutieren kann, hätten die ruhig durchgehen lassen können. Und dann meinten sie so, ja, nee, nee, das ist ja, das wollen wir auch unseren Gästen nicht zumuten sozusagen. Das war auch spannend.
Dass solche Tabus sind, aber eben auch Begegnungen, die bei einem normalen Abendvortrag nie stattgefunden hätten. Mhm. Ne? Weil da sitzt man nicht beim Frühstück dann beieinander. Was war denn genau das Thema von eurem Vortrag? Nochmal, was habt ihr, wie habt ihr das aufgebaut?
Deutsche Geschichtsaufarbeitung war quasi der Thema, dieses kleine, winzige Thema. und unsere Aufgabe war es im Endeffekt halt, es war mehr wie ein Schauspiel sozusagen, unsere Präsentation. Und wir haben eben versucht, dieses riesige Thema irgendwie auf, was hatten wir, 40 Minuten, halbe Stunde?
Ja, dann die Übersetzung, es wurde halt dann quasi synchron mit übersetzt, oder nicht synchron, sondern wir haben einen Satz gesagt, der wurde dann übersetzt in, glaube ich, sogar Japanisch und Chinesisch, und Chinesisch auch, genau. Das hat natürlich Zeit gekostet. Und dann haben wir versucht, das in so einen Schulkontext oder so einen Unterrichtskontext zu übersetzen, um das dann ein bisschen so begreiflicher oder zu machen und auch spielerischer. Ich denke, es hat schon ganz gut geklappt. Und genau, wie war dann der Aufbau? Also es ging vor allem halt um die Nazi-Vergangenheit.
Ja, und hatten dann quasi so, als ob man sozusagen, wie wenn man in einer Schule oder halt in einem Uniseminar ist, dass halt der Prof oder ein Dozent, das war bei uns Max, einen Vortrag genau, quasi kurz war, hält, ja, wo es dann, also ganz grob, wir haben Gedenkstätten zum Beispiel oder wir behandeln das im Schulunterricht und uns war es als Gruppe halt wichtig zu zeigen, dass wir selber auch eben sehr kritisch der deutschen Geschichtsaufarbeitung gegenüberstehen und wollten das, auch wenn wir vorher das natürlich immer schon gehört haben, dass Deutschland viel dafür gelobt wird, lag es uns irgendwie fern, das zu machen, weil wir da halt auch sehr, sehr große Lücken sehen. Und dann haben wir eben versucht, immer so ein bisschen wie so Spoiler reinzuwerfen, quasi durch die Studis, die wir ja dann auch verkörpert haben, indem sich dann Leute gemeldet haben und dann halt gesagt haben so, ja, aber zum Beispiel mit den Gedenkstätten, es ist doch auch so, dass da jetzt Leute von der AfD hingehen und rumpöbeln und das ist ja dann vielleicht auch alles nicht so toll. Und mit dem Geschichtsunterricht, das kam tatsächlich kurz vor unserer Reise letztes Jahr raus, eine Studie, dass ich glaube ein Drittel der Schüler und Schülerinnen nicht wissen, was Auschwitz ist. Und das waren halt so Sachen, die uns dann auch einfach schockiert haben, als wir die Präsentation vorbereitet haben. Und das haben wir dann so ein bisschen versucht, eben über diese Meldung quasi von uns selber mit reinzubringen, halt zu sagen, okay, du stellst das jetzt alles so toll dar, dass Deutschland eben eine sehr, sehr gute Geschichtsaufarbeitung hat und das wollen wir auch gar nicht so angreifen, sondern das kann man schon so stehen lassen, aber es ist eben nicht perfekt, sondern auch da gibt es weiterhin Probleme und haben auch versucht, so ein bisschen diesen Rechtsruck aktuell halt mit reinzubringen.
Ja, ich glaube, was auch wichtig war bei uns, oder zumindest gab es da auch Feedback oder Rückmeldung, war, wir haben versucht, so eine persönliche Ebene reinzubauen und haben dann eben irgendwie gesagt, ja, oder dann halt so ein privates Gespräch dargestellt zwischen den Studis, unter den Studis, wo es dann darum ging, ja, mein Großvater war ja auch irgendwie im Krieg und also wie habe ich das jetzt zu betrachten und so. Und ja, so habe ich, also genau, und dann ging es dann halt da, also wir wurden auch dann direkt darauf angesprochen, das ja auch, weil das ist etwas, was sie quasi übertragen können auf ihre eigene Lebenswelt dann, so ein bisschen dann weg von der deutschen Geschichte auf, okay, ja, meine Großeltern oder Eltern waren eben auch irgendwie im Krieg und was haben die da eigentlich gemacht und wurde das überhaupt mal thematisiert in der Familie, genau, und darum ging es dann, dass, ah ja, aber ich spreche mit meinem Opa da jetzt nicht drüber, sollte ich das tun oder genau solche Sachen dann.
Das war, glaube ich, tatsächlich auch für uns als Gruppe ganz spannend, weil wir das eben im Vortrag, als wir das halt vorbereitet haben, auch alle für uns selber so ein bisschen die Hausarbeit sozusagen mitgenommen haben, mal unsere Großeltern zu fragen. Und das war natürlich auch spannend. Also ich weiß, dass einer aus der Gruppe dann auch wahnsinnig mit ihrem Opa plötzlich darüber ins Gespräch gekommen ist. Und ich glaube, viele hatten dann so dieses erste Mal, dass man sich so dachte, stimmt, irgendwie, ich rede so viel über deutsche Geschichte und kritisiere da viel, aber was hat meine Familie eigentlich gemacht? Und dass wir da gemerkt haben, dass das irgendwie auch immer noch so ein blinder Punkt irgendwie ist und dass ja irgendwie alle Deutschen anscheinend im Widerstand waren.
Genau, ja, alle waren im Widerstand, alle haben Juden versteckt bei sich zu Hause. Genau. Und das war dann auch komisch, weil man wurde so ein bisschen auch in so eine Rolle dann gedrängt mit den diesen GU, also Global University Students, Studierenden. Da weiß ich noch, da hat dann eine zum Beispiel gesagt, ja, sie findet das ganz toll, dass wir in unseren Familien so darüber sprechen. Und dann haben wir aber, also das versucht auch zu relativieren und auch gemerkt, also so toll ist das gar nicht. Das klingt immer so, als wären wir hier ganz super und würden auch so interne Familienaufarbeitung betreiben. Aber es ist nicht so. Aber es kam eben oft so rüber. Und man hat eben auch gemerkt, dass die Deutschland schon als Vorbild in dieser Sache betrachten, aber auch generell, also politisch, ökonomisch, das fiel immer wieder, ist ja alles ganz super und so. Und wir ja doch eher kritische Geister sind, hoffe ich, denke ich. Und wir wurden da eine sehr ungewohnte Rolle gedrängt auch. Ja, das war komisch.
Wenn man die ganze Zeit gelobt wird und das dann wieder quasi auf dem Boden der Tatsachen oder reflektieren muss, auch kritisch. Ja. Ist euch das gelungen? Habt ihr das Gefühl gehabt, da kam dann auch was an von dem, was euch wichtig war?
Ich denke schon, dass es rübergekommen ist. Ich glaube, so dieses Grundsätzliche, dass wir eben in dieses ganze Seminar und in die Exkursion gestartet sind mit so einem Deutschland macht so viel falsch und das ist irgendwie, man muss da super viel irgendwie verändern und überarbeiten und besser machen. Und ich glaube, da wurden wir vielleicht auch ein Stück weit gestoppt sozusagen in unserer Kritik und haben halt so gemerkt, in dem Moment, wo das auf Leute trifft, die das halt gar nicht kennen und für die das so ein, also was total toll ist, dass Leute über Geschichte reden, dass wir da vielleicht auch gemerkt haben, so ein Stück weit so, okay, vielleicht sollten wir auch einmal ganz kurz anhalten und auch anerkennen, was gemacht wird. Und dann muss man es trotzdem kritisieren, aber halt so einmal kurz diesen Schritt machen, kurz innezuhalten. Ich glaube, das war eher so ein bisschen, dass die uns was beigebracht haben in dem Moment. Und ich glaube, wir konnten uns, also wir haben es, glaube ich, schon auch rübergebracht, dass wir gesagt haben, es ist jetzt nicht alles so toll, wie es vielleicht erstmal klingt und es gibt wahnsinnige Lücken. Aber genau, die meinten halt im Endeffekt dann, ja, bei uns ist da ein riesiges Loch und ihr habt so einzelne Brücken, die man da jetzt mal anfangen kann, um diese Lücken zu schließen, aber das war irgendwie ganz spannend, so dass man so auch dieses gegenseitige Lernen dann tatsächlich hatte.
Habt ihr alle 16 mitgemacht da, dann bei der Präsentation?
Ja, tatsächlich. Ja, ganze alle. Gruppe war beteiligt. Und teilweise, also seekrank teilweise. Ein Großteil der Gruppe war seekrank.
Wir waren auch in dem Raum am Schiff, der am meisten gewackelt hat, weil der eben ganz vorne ist. Und wir hatten das schon kurz vor, da waren wir vor der schottischen Küste und es war wahnsinniger Seegang und alles hat gewackelt. Ich selber hatte tatsächlich überhaupt keine Seekrankheit. Ich habe immer nur alle anderen angeguckt und dachte mir, oh Gott, ihr tut mir gerade so leid. Und unser einer, der auch sozusagen wie so einen Vortrag in der Klasse halten musste, der hat auch die ganze Nacht, glaube ich, nur gekübelt. Und dann stand er da und wir alle immer so, oh, wird's denn gehen? Und wir haben so strategisch irgendwelche Kotztüten auf der Bühne verteilt.
Ja, unter dem Pult und so, hinter dem Vorhang, das schnell zu erreichen. Es ging aber tatsächlich gut. Also ich fand es erstaunlich, dass, also für mich, das war das größte Schiff, auf dem ich jemals war, wo es natürlich im quasi Kreuzfahrtvergleich relativ klein ist. Und trotzdem war ich erstaunt, wie sehr man den Seegang merkt und wie sehr es dann doch schwankt. Also das unterschätzt man.
Und sind dann alle sicher vollends durchgekommen durch ihren Vortrag?
Tatsächlich,
oder ja. Der Vortrag lief echt super. Ja,
diesen einen wunderbaren Moment, wo dann besagter Mitstudent vorne stand und er sollte Buchenwald sagen und hat aber, weil er nervös war, halt gestottert und hat so Buchenwald gesagt und wir dachten alle, oh Gott, jetzt kommt's. Aber er hat es geschafft, das waren die längsten 3 Sekunden in dieser ganzen Präsentation.
Das war also gleich am Anfang, oder was, als ihr dann noch Seekrampf wart, habt ihr den Vortrag gehalten?
Ja, am zweiten Tag war es, glaube ich, schon.
Ja, zweite oder dritte, ne?
Und
also, am dritten Tag war es, genau.
Genau, wir waren auch dann irgendwie erstmal, wir sind an Bord gegangen und dann eben von Glasgow nach Lissabon, das waren dann halt irgendwie 3 Tage an Bord und dann halt direkt mit Seegang und allem. Das hat viele von uns mitgenommen. Und ja, man unterschätzt das. Also ich weiß, wir sind an Bord abends, genau, dann morgens aufgewacht und aus dem Fenster geschaut, wir waren auf dem Meer und merkten den Seegang so ein bisschen, aber es war alles super und schön. Und ich bin dann sogar noch in das Fitnessstudio, in Anführungszeichen, das ist ein bisschen übertrieben, der Name.
War ungefähr so groß wie der Raum hier.
Also. Ja, dann irgendwie aufs Laufband gegangen und dann nach dem Frühstück habe ich gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Und ich dachte, man denkt am Anfang, ach, das läuft super und dann haut es einen doch um. Ne? Und es gab dann vorher noch so einen kleinen Vortrag, den ein paar von uns gemacht haben und da sind wir natürlich auch hingegangen und aber dann quasi lümmelten wir da auf dem Boden rum, weil wir kaum, also wirklich da seekrank waren. Ich glaube, das war der Peak sozusagen.
Und was macht man am besten dagegen dann?
Ingwer hilft tatsächlich. Ingwer kauen.
Ja, also ich habe gehört, man sollte normal weiter essen, weil es ja eigentlich ist ja kein Magen-Darm-Infekt oder so. Ist ja eher so, was aus dem Kopf kommt, aber ich weiß nicht. Also man sollte normal weiter essen, um bei Kräften zu bleiben. Und es gibt eben auch Tabletten, also einige von uns hatten Tabletten dabei, an Bord haben sie auch Tabletten gehabt, davor wurden wir aber gewarnt, weil die einen komplett weghauen, also dann für den Vortrag wäre das wahrscheinlich fatal gewesen. Genau, aber es lief dann schon.
Ihr habt euch alle erholt und habt die Fahrt sicher beendet. Ich würde jetzt vielleicht gerade mit der Chronologie der Fahrt weitermachen. Ihr seid dann in Lissabon angekommen und habt jeweils an den Häfen oder auf die Tour war dann mit den jeweiligen Orten dann auch verbunden, oder? Wie war so grob der Plan?
Genau.
Dass jeder Ort da eine eigene auch Erinnerungskultur sozusagen Station war.
Genau, damit hatten wir uns halt, wie gesagt, vorher dann im Seminar beschäftigt mit den Referaten, die eben ausgearbeitet wurden. Und dann ging es eben in Lissabon um Portugal, um das Salazar-Regime, was ja die längste Diktatur Europas tatsächlich war. Das müssen wir auch zu unserer Schande gestehen, das wussten wir auch gar nicht, als es dann hieß, wir fahren nach Portugal, waren alle so, okay, Portugal, was hat Portugal denn so? Und deswegen fand ich tatsächlich auch diese europäische Route super spannend im Vergleich zu der japanischen, weil ich mir dachte, das ist tatsächlich mal so direkt vor der eigenen Haustür, ja, Europa, was haben wir eigentlich für wahnsinnige Konflikte auch in der jüngsten Vergangenheit noch gehabt? Und genau, also das Portugal tatsächlich ein gutes Beispiel, was die auch kaum aufgearbeitet haben. Es gibt jetzt seit 2015 das erste Museum, was sich eben mit dieser Diktatur beschäftigt, die ja doch immerhin schon seit den 70er Jahren beendet ist. Und das war auch sehr, sehr spannend. Da haben wir eben dieses Museum besucht, hatten da eine Führung. Und die Frau, die uns dadurch, oder eigentlich fast schon eher, also sie war wahrscheinlich so alt wie wir ungefähr, also auch so Anfang 30 vielleicht, Ende 20, Anfang 30. Und die hat uns auch durchgeführt und meinte, das war, also dieses Museum ist im ehemaligen Gefängnis für politische Gefangene untergebracht. Und das Gebäude sollte einfach verkauft werden und zu Luxus-Apartments umgebaut werden. Und da hat sich dann eben ein kleiner Verband von Leuten zusammengeschlossen, hat gesagt, Moment, Moment, wir waren da inhaftiert, wir wurden da gefoltert, das kann nicht sein, dass da jetzt Luxus-Apartments reinkommen. Und die haben es tatsächlich geschafft, dass sie das als Verein eben als Museum aufbauen konnten. Genau das ist aber bei ganz vielen anderen eigentlich Erinnerungsorten passiert, dass das einfach umgebaut wurde. Und die Leute eben versuchen, das zu vergessen, was da vorher war. Und sie meinte, sie macht teilweise auch Führungen und hat dann Leute, die halt vor diesen Zellen stehen und plötzlich anfangen zu weinen. Und dann kommt erst raus, dass die da auch inhaftiert waren und da halt auch nicht drüber reden können, weil das einfach, das macht man halt nicht. Und das war auch echt, ja, das war auch irgendwie schockierend, da drin zu stehen. Und irgendwie, wie gesagt, wir hatten über Portugal auch sehr, also ich habe es in der Schule, glaube ich, überhaupt nicht irgendwie gelernt. Und auch sonst, wenn man sich nicht aktiv damit beschäftigt, wann läuft einem das mal über den Weg?
Ja, also Salazar, den Namen kennt man, aber das ist die längste Diktatur.
Aber ich glaube, die meisten, vor allem aus Harry Potter.
Ach so, okay, ja. auch. Slytherin, stimmt, ja. Ja, genau, also wir sind ja in Nordirland gestartet und waren da auch, jetzt im Vergleich zu, wir waren ja jeweils einen Tag in den anderen Häfen nur, weil das Peaceboat dann immer morgens angelegt hat, abends abgefahren ist. In Belfast hatten wir dann 2 Tage und dort hat es eigentlich auch, also für mich super geklappt, quasi von der Theorie, also man wusste so ein bisschen über den Konflikt, wir haben uns vorher damit beschäftigt, dann aber dahin zu fahren und zu sehen, was diese strikte Trennung dort, also katholisch, protestantisch und so weiter, einfach im Alltag bedeutet für diese Menschen und wie das aussieht, also dass dann in West Belfast diese Gemeinde da diese sogenannte Peace Wall, diese Friedensmauer einfach durchgeht und die Leute oder die Häuser und die Hintergärten an die Mauer heranreichen, also die sind Meter voneinander entfernt, so auf der Seite jeweils, und die leben komplett voneinander getrennt. Getrennte Schulen, getrennte Arbeitsplätze und so weiter, die begegnen sich im Alltag nicht. Abends, es gibt so 3 Tore, abends werden die Tore geschlossen. Also es ist so irre. Und dort hat es super geklappt, auch mit den Führungen, da so einen Eindruck zu kriegen von beiden Seiten auch und einfach zu sehen, wie die da leben. Und also ja, man kann es nicht so klar machen, wie das da eigentlich aussieht, dass das mitten in Europa auch ist. Genau, und in den anderen Häfen hat das auch gut funktioniert, aber Nordirland fand ich, ja, krass.
Ich glaube, was da auch dazu beigetragen ist, dass wir so eine Stadtführung hatten, wo uns quasi auf der einen Seite durch die so protestantisch unionistischen Teile hat uns jemand vom, der eher also im Konflikt als britischer Soldat eingesetzt war, geführt, und durch die katholisch-republikanischen, also irisch identifizierenden Viertel hat uns ein ehemaliger Kämpfer der IRA durchgeführt. Und das war natürlich auch super spannend, weil man da diese 2 Welten einfach mal so komplett hat aufeinanderprallen sehen. Und später hatten wir dann so eine Art Roadtrip nach also Corrymeela, das ist eines der großen Friedenszentren, wo auch das Karfreitagsabkommen unterzeichnet wurde. Und dahin haben uns 2 vom britischen Roten Kreuz gefahren, Johnny und Sean. Und die haben uns einfach so mitten, also auf so einem Parkplatz, saßen wir in so einem Minivan, und dann haben sie halt ein bisschen erzählt von einfach, wie sie heißen, auf welche Schulen sie gegangen sind. Und man hat sozusagen bei allem kam die ganze Zeit, hat die ganze Zeit britisch alles sozusagen gerufen, und bei dem anderen hat alles irisch gerufen. Und das war schon spannend, dass die 2 meinten, so, also sie selber hatten mit dem Konflikt, die waren ja nicht irgendwie aktiv da drin, aber wie sehr sie das doch geprägt hat. Also der eine hat auch erzählt, Johnny, weil er quasi so der Britische war, dass er sich eben noch daran erinnern kann, dass wenn er als Kind mit seinem Vater durch Stadtviertel gefahren sind, wo irische Flaggen hingen, hat sein Vater halt immer diese automatische Türverriegelung angemacht. Und er meinte, das ist halt, wenn du das nicht aktiv für dich reflektierst und überarbeitest, dann prägt dich das natürlich. Und das war irgendwie spannend, dass man dann irgendwie erst so diese 2 ehemaligen Kämpfer hatten, die eben noch sehr stark in ihren eigenen Narrativen stecken und für die sozusagen sie auf der richtigen Seite stehen, nach wie vor auch. Und dann hat man eben 2 Leute, die ganz klar daran arbeiten, dass eben genau das überwunden wird, und die einem aber so aufzeigen, so ja, das ist so, das haben wir auch so gelebt, das, so sind wir auch groß geworden, und jetzt versuchen wir da irgendwie rüberzukommen, und es klappt halt so semi gut.
Ja, gibt's da auch Lichtblicke, gibt's da Begegnungen und
Ja, also es war auch immer alles sehr ernüchternd. Genau, in Belfast hatten wir einmal diese komplett getrennte Community, wo das auch noch am krassesten einfach sichtbar ist. Und dann waren wir, weißt du noch, wie das Viertel hieß?
Ballinafay.
Genau. Eine gemischte oder Mixed Community, wo das eben auch bewusst so gestaltet ist, dass da jetzt die irisch-katholische, britisch-protestantische, dass die da zusammenleben. Das war ernüchternd, weil wir da mit denen, die da aktiv sind, gesprochen haben, und die meinen, also wie hieß das? Community Center quasi.
Ja, das war wie so ein Nachbarschaftszentrum.
Genau. Ein bisschen. Und die meinten eben auch, okay, denen geht das Geld aus, die haben keine großen Visionen mehr, Boris Johnson hat da auch nochmal Gelder gekürzt. Also Brexit ist ein großes Thema. Genau, und der hat uns dann auch so ein bisschen dann durch das Viertel geführt. Und da hat man dann doch auch gesehen, innerhalb des Viertels haben die auch nochmal Areale abgesteckt mit Flaggen. Also das, dann waren da halt Flaggen gehisst und der Union Jack und so. Und der meinte, das sollte eigentlich nicht so sein, aber es traut sich eben auch niemand, die dann abzuhissen oder abzunehmen, weil es dann auch zu Gewalt kommen kann. Und genau, die meinen, die hangeln sich da von Tag zu Tag und versuchen noch irgendwie was zu machen, aber es wird immer weniger. Und ja, also das Lichtblick ist leider übertrieben.
Ja, muss man leider tatsächlich, also wir waren alle sehr frustriert, als wir aus Belfast wieder rausgefahren sind, dass wir meinten, das war, ja, es war total ernüchternd. Also obwohl wir wirklich Leute getroffen haben, die da wirklich engagiert mit Herzblut reingehen und sagen, es kann nicht sein, dass dieser Konflikt einfach immer noch nicht beendet ist. Das, ja, ja. Also wir haben also wir können tatsächlich wenig Lichtblicke so aus unserer Perspektive.
Genau, da gab es ja
nicht so richtig.
Corey Miller war diese Begegnungsstätte da. Mhm. Genau, da sind wir noch hingefahren und dort geht es eben auch darum, dass da Leute sich irgendwie begegnen und da hat man gesehen, wo das Geld dann eher hinwandert, wenn es überhaupt da in so Aufarbeitungen wandert oder halt Versöhnungssachen. Aber das ist halt kirchlich und religiös geprägt, ne? Und da ist dann natürlich, steht dann ein religiöser Aspekt im Hintergrund und auch andere Interessen. Und aber dann das Community Center, was da vor Ort wirklich was macht, das hat dann kein Geld, ne? Also da spendet keine Kirche oder so.
Aber ist die Ursache nicht auch in der Religion dann schon mit?
Ja,
begründet? Das ist ja auch da.
Sind die dann auch lösen sollen? Hier Sean und Johnny meinten auch, dass man tatsächlich mittlerweile den Kirchen wohl zugute halten muss, dass sie jetzt eher in der Friedensarbeit interessiert sind. Aber ja, natürlich, also ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so auf alle, ich meine, je nachdem, wie es dann ausgeprägt wird, mittlerweile hat es, glaube ich, mehr einen, wollen wir zu Irland oder wollen wir zu Großbritannien gehören? Und dieser religiöse Aspekt ist ein bisschen in den Hintergrund geraten, sondern also darum ging es ja im Endeffekt auch die ganze Zeit, genau. Zu wem wollen wir gehören. Und so die Religionen waren da auch so ein bisschen raufgesetzt, haben natürlich wahnsinnig dazu beigetragen. Es gab ja auch wirklich so Kirchen, in denen das dann in den Gemeinden halt super hochgekocht wurde. Aber ja, mittlerweile ist es, glaube ich, haben die Kirchen versucht, sich da so ein bisschen rauszuziehen und eher Friedensarbeit tatsächlich zu machen.
Genau, ich glaube, Religion war eigentlich in dem ganzen Konflikt immer nur so ein Marker, okay, wir identifizieren uns jetzt eben als protestantisch oder katholisch, aber eigentlich ging es schon immer um größere, eher politische und auch Machtfragen und Mitspracherechte und genau. Unabhängigkeit.
Aber es klingt so, als ob es ziemlich zementiert sei, da die Fronten und wenig Bewegung. Wir machen weiter auf der Reise, haben jetzt hier Nordirland und Lissabon, Portugal schon gehabt. Wo ging es noch hin mit eurem Peace Boat?
Nach Barcelona tatsächlich dann.
Barcelona, ja.
Wo es dann um Franco ging und auch ein Stück weit um die katalonische Unabhängigkeit, wobei das bei uns, also es stand nicht im Vordergrund, sondern es ist ja auch ganz stark in dieses Bürgerkriegs Franco-Katalonien, die ja sehr stark gegen Franco gekämpft haben, war da so ein bisschen mit eingebunden und weniger wirklich jetzt auf diesen Unabhängigkeitskonflikt gemünzt. Und genau, da haben wir auch erstmal mit einem Historiker halt eine Stadtführung gemacht, wo es auch so ein bisschen darum ging, welche Denkmäler eben in welchem Zeitraum einfach unterschiedlich gewidmet waren, je nachdem, wer dann gerade an der Macht war. Und dann haben wir einen von der ich kann leider keinen Katalan, aber also quasi von einer Organisation, die sich eben auch mit Aufarbeitung auseinandersetzt, getroffen, Per. Und der hebt, also der ist Arzt, was hat er studiert?
Genau, ursprünglich ist er Biologe und mittlerweile ist er, ich weiß gar nicht, wie dieses Institut, also er hat jetzt ein Labor mit und identifiziert Leichen aus Massengräbern, um genau den Namen zu geben. Also es gibt in Spanien immer noch sehr viele Massengräber, wo namenlose Leichen verscharrt wurden, eben auch vor allem aus dem Bürgerkrieg, von beiden Seiten tatsächlich, aber am meisten dann doch republikanische Opfer. Und genau, und die sind oft unangetastet, da gibt es nicht so wirklich ein Interesse daran, die auszuheben und da Geschichte aufzuarbeiten. Und genau, aber er macht das eben und in Katalonien passiert das noch besser als im Rest des Landes.
Eben auch aufgrund dieser, ja, dass sie halt auch immer gegen Franco gekämpft haben und ja auch nach wie vor gegen die spanische Zentralregierung sind, merkt man da, dass sie eben auch an der Aufarbeitung natürlich mehr interessiert sind, weil es eben eher ihre Leute sind, die in diesen Massengräbern liegen. Und das hat man auch immer so ein bisschen gemerkt in den Gesprächen. Also auch der Peer hatte so einen Button an seiner, an seinem T-Shirt, befreit unsere politischen Gefangenen, wo es eben darum ging, dass gerade wieder katalonische Leute verhaftet wurden.
Genau, also der Zeitpunkt, an dem er da war eigentlich ganz interessant, weil eben genau diese Separatistenführer, also die sich abspalten wollten in Katalonien, da von dem Gericht gerade verurteilt wurden, ein paar Wochen vorher oder ich weiß nicht. Und da gab es dann eben in Barcelona selbst viele Proteste. Und wir waren da hat sich die Lage so ein bisschen wieder entspannt. Aber es war eben sichtbar insofern, wir waren da in einem Stadtteil namens Gracia, sind da durchgelaufen und es waren überall Flaggen gehisst. Also die katalonische und dann noch besonders irgendwie zwei Flaggen, mussten wir, oder ich habe dann auch nochmal nachschauen müssen, was die eigentlich bedeuten. Und dann eben auch diese befreit die politischen Gefangenen als Slogan oder genau Parole überall zu sehen. Und es sah sonst so friedlich aus, ne? Aber das hat das Bild natürlich so stark geprägt, es war schon auch seltsam.
Wo ein aktueller Konflikt sich drüber legt über einen noch nicht aufgearbeiteten.
Ja, genau. Total. So.
Ja. Also Franco-Diktatur ist ja wirklich auch noch ja vieles im Argen und auch schon seit den 70er Jahren ja beendet. Von Barcelona aus, wir machen Dampf, dass wir noch rumkommen, ging es wohin weiter?
Nach Marseille tatsächlich schon, also auf unsere letzte Station.
Ja.
Und da ging es tatsächlich vor allem, also da hatten wir eigentlich so ein bisschen zwei, wir hatten überall eigentlich auch immer noch Kolonialismus tatsächlich als Mitthema, auch in Lissabon zum Beispiel. Und auch in Marseille hatten wir dann aber zwei Hauptthemen, einmal Kolonialismus, französischer Kolonialismus und vor allem auch der Algerienkrieg und auch der Zweite Weltkrieg im Endeffekt. Da haben wir zwei Organisationen besucht, einmal La Cimade, die eben sehr viel Arbeit mit Geflüchteten machen und eben sehr viele Leute, die eben zum Beispiel im Algerienkrieg zum Teil auch auf der Seite von Frankreich gekämpft haben und dann zurückgekommen sind und plötzlich trotzdem so die komischen Afrikaner sozusagen waren. Und da machen die eben sehr viel Arbeit zu sagen, okay, das funktioniert nicht, dass wir versuchen irgendwie eine französische Identität zu bauen, die überhaupt nicht damit zustande kommt, dass wir halt Kolonien hatten, dass da auch Leute sind, die sich vielleicht auch als französisch identifizieren und die wir nicht einfach abstoßen dürfen. Das war sehr spannend. Die waren aber auch so ein bisschen, die hatten auch eigentlich im Endeffekt zu wenig finanzielle Mittel, um wirklich alles zu machen, wo sie meinten, es ist ja ein Riesenthema und ist halt auch nicht unbedingt politisch gewollt gerade, dass Flüchtlingsarbeit oder Arbeit mit geflüchteten Menschen eben irgendwie finanziert wird. Und das Zweite war tatsächlich ganz spannend, das war ONACVG. Das ist sozusagen der Verband für Kriegsveteranen und Kriegsopfer des französischen Verteidigungsministeriums. Also da hatten wir zum Schluss nochmal so ein bisschen unser Gegenstück quasi.
Die Regierungsseite.
Genau, die Regierungsseite einmal vertreten. Und die hatten, glaube ich, auch nicht so richtig damit gerechnet, dass sie da auf so eine geballte Front Kritik gestoßen sind. Und das war auch aber total spannend, so zu sehen, wie offensichtlich in Frankreich eben Zweiter Weltkrieg, Algerienkrieg etc. An Schulen auch vermittelt wird. Also die hatten dann auch eine Ausstellung da irgendwie stehen über den Algerienkrieg und da war von 6 Stellwänden war irgendwie so eine halbe Stellwand, so ein, ja, also wir hatten da vorher eine Kolonie, aber darüber müssen wir jetzt nicht reden. Und dann kam der Algerienkrieg aus dem Nichts. das war schon auch spannend, das zu sehen. Und ich dachte, okay, also Aufarbeitung von Seiten des Verteidigungsministeriums funktioniert anscheinend nicht so richtig.
Das ist ja das Problem. Sie repräsentieren so ein bisschen die französische Armee, dieselbe Armee, die im Algerienkrieg eben gefoltert hat und Kriegsverbrechen begangen hat. Das ist natürlich irgendwie problematisch. Also ich fand es schon auch, ja, also den Ersten Weltkrieg haben sie, da, das war auch irgendwie Thema bei uns, schon auch kritisch irgendwie betrachtet und da jetzt auch nicht, ja, die Soldaten sind jetzt alle irgendwie große Helden oder so, aber das schwang dann doch irgendwie mit. Also es ist einfach, ja, Problematiken, die sie nicht auflösen können, wenn sie die Armee vertreten.
Auch dieser Imagefilm, den wir am Anfang gesehen haben, das war quasi um uns, also dieser Imagefilm einfach von der Organisation haben wir am Anfang gesehen, das waren dann auch so Bilder von sterbenden Männern in irgendwelchen Schützengräben und Panzer und wir saßen da und dachten so, Gott, wo sind wir denn hier gelandet? Die beiden, also da waren zwei Frauen dann, die uns da diesen Vortrag gehalten haben, die sind tatsächlich relativ schnell dann auch aufgetaut und haben halt gemerkt, dass wir nicht unbedingt auf ihrer Seite stehen und waren dann eigentlich tatsächlich, also das Gespräch wurde dann tatsächlich ziemlich gut und sie halt auch meinten so, ja, wir geben euch tatsächlich voll recht, wir würden auch immer gerne mehr reinbringen, aber wir sind halt, genau, wir repräsentieren halt ein Stück weit die Armee, wir können nicht alles, was wir selber persönlich vielleicht auch glauben, was da rein müsste, können wir nicht unterbringen, weil wir das einfach von oben nicht, das wird uns voll wieder rausgestrichen. Das war so ein bisschen vielleicht so ein kleiner Hoffnungsschimmer, dass wir uns dachten, okay, also zumindest die Leute, die da arbeiten, wahrscheinlich nicht alle, wir haben jetzt nur zwei kennengelernt, aber da ist anscheinend doch zumindest dieses kritische Denken da, aber man muss halt in den Schranken dessen bleiben, was einem erlaubt wird.
Eine Fehlerkultur ist da auch nicht so ausgeprägt dann, ja.
Nee.
Wir sind fast am Ende, doch lass uns noch mal kurz gucken, was passiert jetzt mit euren Erlebnissen, Erfahrungen. Was macht ihr, was nehmt ihr mit und was wird daraus?
Ja, deswegen sind wir tatsächlich auch hier, um darüber zu reden. Und genau, wir haben dann auch mit euch, also mit der Wüstenwelle zusammen, kleine Radiosendungen quasi vorbereitet. Also Podcast, Radiosendung, wie man immer es dann auch nennen möchte. Und machen das auch gerade mit Carla, also mit der einen Praktikantin hier, dass wir das aufnehmen und versuchen so ein bisschen, also das, worüber wir jetzt geredet haben, in jeweils 20 bis 30 Minuten pro Hafen, also in etwas längerer Zeit als jetzt, einmal quasi rüberzubringen, was wir da genau, was wir erlebt haben, was wir so mitnehmen, was vielleicht halt auch die Lichtblicke sind, die wir jetzt irgendwie nicht so richtig gefunden haben.
Noch weniger chaotisch dann.
Genau.
Als sie jetzt so ein bisschen hin und her gesprungen. Genau.
Genau.
Ein Podcast-Format.
Das hätte eigentlich in eine Ausstellung münden sollen, die jetzt Corona-bedingt, aber konntet ihr die nicht umsetzen.
Genau.
Ja, genau.
Deswegen jetzt quasi eine Hörausstellung, mehr oder weniger. Und hoffen natürlich, dass viele zuhören und dass wir hoffentlich ein bisschen unsere Erlebnisse und europäische Konfliktgeschichte und Friedensarbeitsgeschichte quasi rüberbringen können.
Man muss echt sagen, wäre jetzt das nicht zustande gekommen mit der Wüstenwelle, wäre daraus nichts mehr geworden, weil Vortrag war uns dann zu unsicher, jetzt auch irgendwie für den Herbst zu organisieren und dann auch zu stressig. Und genau, das war jetzt das Format, was das irgendwie gerettet hat, muss man echt sagen.
Dass es nicht aus dem universitären Hafen rauskommt.
Genau.
Ja, musstet ihr da dann eine Arbeit schreiben drüber nochmal?
Oder? Ja, wir haben Protokolle geschrieben zwischendurch und am Ende vor allem jeweils eine Reportage zu einem der Häfen oder an Bord tatsächlich. Genau, an Bord gab es ja auch noch Programm. Viel.
Aber wir haben keine Hausarbeit im klassischen Sinne geschrieben, wie wir das sonst machen mit Theorie und empirischem Teil und was weiß ich.
Genau, also Reportage eher so schon geleitet von dem, was haben wir dort erlebt und gesehen und das dann irgendwie interpretiert oder in Kontext gesetzt. Aber schon eher journalistisch dann, was ich super fand.
Ja, das war echt super. Ich glaube, das hätte man auch gar nicht mehr in so einen Uni-Teil mit. Also es ist wirklich... Wir sind auf dieser Fahrt, dachten wir uns danach, okay, krass, das war so, also es war super, das war genau einfach mal nicht Uni und das hat, also ja, ich glaube, wir waren alle komplett geflasht von dieser Fahrt, weil es einfach, es war echt total toll, auf diesem Schiff zu sein, das mitzukriegen, darüber reden zu können und wir hoffen halt diese Begeisterung irgendwie, die man hoffentlich auch, wenn wir jetzt sehr ganz gesagt haben, es war sehr frustrierend, das soll nicht das Endfazit sein.
Das kam gut rüber, das habt ihr gut rüberbracht. Ja. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Josh und Juli und auch der ganze andere Rest der 16-köpfigen Peaceboat-Gruppe von der Uni Tübingen vom Master für Friedensforschung und internationale Politik. Danke, dass ihr da wart.
Sehr gerne.
Dankeschön. Danke für die Einladung. Genau, danke für die Einladung.